Folge von dem, wenn wir nicht mehr gemeinsam eine allgemeingültige Ware suchen, in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, nur schon auch in einer Nähe, dann schwindet eigentlich letztlich das gegenseitige Vertrauen, weil ja nichts mehr gilt. Nichts mehr kann man sich festmachen daran. Und wenn kein Vertrauen mehr da ist, dann funktioniert keine Gemeinschaft mehr.
Glauben und Denken. Gott suchen, Spiritualität leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz in Zusammenarbeit mit der VBG. Wissenschaft und Glauben werden sich gerne mal gegenübergestellt. Also, dass man dort glaubt, wo man noch nicht wissen kann. Dabei schliessen sich Glauben und Denken nicht aus. Im Gegenteil. In der Scholastik, dieser Glaubenstradition, die wir heute anschauen, sind das Denken und das Forschen ein wichtiger Zugang zum Glauben, sogar zu Gott selber. In der scholastischen Tradition macht man sich auf die Suche nach der Wahrheit. Und das ist eine lebenslange Aufgabe. Der Felix Rutter hat mir gesagt, wie das genau aussieht, also wie man Wahrheit kann finden und was passiert, wenn alles nur noch relativ ist. Ich bin Leonie Waldner und freue mich, dass ihr heute dabei seid. In den letzten Jahren ist gerade so im Kontext der Politik der Begriff postfaktisch aufgekommen. Und da ist also gemeint, dass politisches Denken und Handeln, das sich nicht primär auf Fakten bezieht, sondern vielmehr um Emotionen geht und die Emotionen im Zentrum stehen. Also dann geht es zum Beispiel darum, dass Tatsachen nicht möglichst sachlich überkommen, sondern dass man eben berührt ist davon oder wütig wird, ein bisschen so. Und in diesem Kontext ist es schon wichtig, dass man sich immer mal wieder fragt, was ist eigentlich Wahrheit und wie finden wir die? Wir sind ja aber jetzt nicht die Ersten, die sich die Frage stellen, was ist Wahrheit und wie finden wir Wahrheit? Schon im 13. Jahrhundert hat man sich in der Scholastik stark auf die Suche nach der Wahrheit gemacht und dieser Glaubenstradition, also der Scholastik, deren gehen wir heute auf den Grund. Und wie immer, bevor wir zusammen den Begriff klären, was eigentlich Scholastik heisst, wenn jetzt Leute schon denken, hey, was geht's denn heute? Felix, jetzt so grob über den Daumen peilt. Würdest du sagen, du glaubst mehr Sachen oder du weisst mehr Sachen?
Gut, also das hängt einmal zuerst davon ab, was man unter Wissen und Glauben versteht. Also wenn man Wissen meint als wissenschaftliches Faktenwissen, dann ganz klar glaube ich viel mehr, als dass ich weiss. Ich habe ja mal Chemie studiert und dort war es doch so, die meisten Konzepte, die mir dort gesagt worden sind, habe ich einfach mal geglaubt. Ich habe den Professoren geglaubt, ich habe dem Lehrbuch vertraut. Und irgendwann habe ich ganz wenige Experimente selber gemacht und konnte beweisen, dass das wirklich mit der Wirklichkeit übereinstimmt, was da erzählt wird an Naturgesetzen.
Ja.
Aber nur schon dort setze ich ja wieder Glauben voraus. Ich musste zum Beispiel glauben, dass meine Sinn, während ich so Experiment mache, mich nicht täuschen. Dass also ich glaube, ich vertraue, dass meine Sinn sinnvernünftig sind, dass ich dann die Schlussfolgerung, die ich denke mit dem Kopf, dass das auch noch vernünftig ist. Und noch weiter zurück, ich muss glauben, dass überhaupt eine Welt da aussen existiert, die ich untersuchen kann, dass ich also nicht irgendwo in einer Matrix gefangen bin oder einfach das Ganze nur träume. Aber beweisen kann ich das natürlich nicht. Also von daher setze ich ungeheuer viel mehr Glauben voraus, dass ich überhaupt leben kann. Nur schon, dass der Stuhl da mich dreht, habe ich vertrauend glauben. Ich habe es erst gewusst, als ich dann drauf gesessen bin. Oder du kannst nichts essen, wenn du nicht glaubst, dass du nicht vergiftet wirst. Wissen du es ja erst, wenn du gegessen hast.
Ja, also man muss dir dem Mikro vertrauen, dass sie das
Zeug. Ja, du kannst also nicht vernünftig leben, wenn das Wissen überhand sollte nehmen gegenüber dem Glauben, weil du weisst so wenig wirklich.
Also das heisst, es ist eigentlich normal, dass wir vor allem Glauben durch die Welt gehen,
anders geht es gar nicht.
Also ich habe am Anfang gesagt, wir reden heute über die Scholastik, die scholastische Tradition. Da geht es eben unter anderem um das Verhältnis von Glauben und Denken. Und das ist vielleicht meine erste Frage, warum muss man überhaupt über das reden? Wo kann es zwischen dem Glauben und dem Denken zu Spannungen kommen? Oder warum ist das häufig auch so etwas, wo gegeneinander eingesetzt wird?
Ich erinnere mich an eine Arena-Sendung. Ich kann nur zuschauen, ich gehe nicht dort mitreden. Dort hat ein Biologieprofessor von Bern hat an einem Gläubigen den Satz um die Ohren gehauen, glaubst du noch oder denkst du? Endlich einmal. Also, und glaubst du noch, oder denkst du schon? Auf Schriftdeutsch. Und der Gläubige, der ist völlig baff gewesen und ist verunsichert gewesen und hat gar nichts mehr Vernünftiges können antworten. Einen ähnlichen Satz habe ich mal in der Tagespresse gefunden. Da hat einer geschrieben, je religiöser ein Mensch ist, desto mehr glaubt er. Das würde ich auch noch unterschreiben.
Ja.
Je mehr er glaubt, desto weniger denkt er. Da müssen wir dann untersuchen. Je weniger er denkt, desto dümmer ist er. Da würde ich vielleicht sagen, ja, das könnte ja stimmen. Der macht aber der, der den Satz gemacht hat, macht zwei Fehler. Das erste Mal, er setzt Glauben und Denken als Gegensatz gegeneinander. Und der zweite Fehler ist, das, was er unter Glauben meint, das ist sehr wahrscheinlich das, was man so weitläufig als Glauben beschreibt, nämlich ein vages Meinen, eine Meinung haben. Ja, vielleicht regnet es in 3 Monaten. Mhm. Ich weiß es ja nicht. Aber religiös denkt, bedeutet Glauben etwas ganz anderes. Dort, man kann, also Glauben beschreibt eigentlich mein Verhältnis zu Gott. Ich kann glaubend durch die Welt gehen, ich glaube an Gott, und ich kann nicht glaubend durch die Welt gehen. Das sagt noch gar nicht über mein Denken. Ich kann glaubend denkend durch die Welt gehen oder glaubend nicht denkend, das gibt's auch.
Ja.
Und umgekehrt. Es gibt auch Ungläubige, die nicht denken oder die viel denken. Also, der Satz, glaubst du noch oder denkst du schon, ist eigentlich Nonsens, weil er sagt ja, oder er will ja damit sagen, du bist noch im Mittelalter.
Du bist naiv,
du kommst noch nicht raus. Und abgesehen davon, im Mittelalter haben die ebenso gescheit gedacht wie wir heute. Und zweitens, die grössten Gauner haben einfach sauber gedacht. Also, das sind auch Denker gewesen. Also, von daher, das Denken allein macht's nicht aus.
Also, das ist eigentlich, eine blöde Gegenübersicht, dass man sagt, entweder denkst du, entweder glaubst du oder du denkst.
Ja, ja. Also, wer das sagt, wer so einen Satz sagt, zeigt eigentlich nur, entweder meint es einfach böse, ist eine Bösartigkeit dahinter, oder weil er nicht weiss, was Glauben und Denken bedeutet.
Ja.
Ja.
Also es ist ein bisschen oberflächliche Einordnung auch.
Ja, das Dumme ist eben dann, dass sich gewisse Gläubige verunsichern lassen mit so einem Satz. Also da muss man einfach mal zu Ende denken und merken, das ist Quatsch.
Okay, also man darf und kann sehr wohl denken und glauben. Das halten wir schon mal fest. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Jetzt können wir da vielleicht gleich noch die Scholastik ein bisschen genauer anschauen. Von wo kommt die Tradition die Scholastik und was ist ihr Fokus? Was bringt die mit? Was macht die aus?
Also zuerst mal, woher kommt sie? Schuola, das ist eigentlich die Schule. Mhm. Später haben wir mit dem Begriff auch gelehrige Abhandlung. Eine Schuola, das ist auch eine gelehrige Abhandlung. Man teilt eigentlich die Scholastik ein in 3 Perioden. Frühscholastik, Mittel, also Hochscholastik und Spätscholastik. Und interessant ist, jede Periode hat so ganz berühmte Leute hervorgebracht. Ja. Also, der erste ist der Anselm von Canterbury gewesen. Der hat ganz berühmte Gottesbeweise in Anführungszeichen gefahren. Der wird heute noch diskutiert. Er sagt, Gott ist das, worüber man nichts Höheres kann denken.
Mhm.
Und weil, wenn man nur denkt über etwas, gibt's noch etwas Höheres, nämlich etwas, das existiert. Also, darum muss Gott ja existieren, weil das wäre dann das Höchste.
Mhm.
Also gut, in dieser Zeit ist auch dann noch der Dominikus, also 100 Jahre später, hat einen Dominikaner gegründet, den Orden, den Predigerorden. Und die Dominikaner haben dann während 300 Jahren die Universitäten von Europa christlich durchdrungen mit ihren Lehren. Das waren die berühmtesten Professoren gewesen.
Also man sieht da schon eigentlich im Ursprung Glauben und Denken schmeckt sehr nervig.
Ja. Der Dominikus hat plötzlich gemerkt, jetzt entstehen da freie Hochschulen und hat seine rund etwa 20, 25 Brüder ausgeschickt, zu studieren und Einfluss zu nehmen. Und dann in der Hochscholastik, der berühmteste, ist dann der Thomas von Aquin. Das war ein Dominikaner.
Mhm.
Und dann Spätscholastik, da ist noch der Ockham.
Mhm.
Es gibt ein berühmtes Prinzip, wo der Ockham sagt, Ockhams Razor nennt man das, Ockhams Rasiermesser, wo er sagt, wenn du mehrere Erklärungen hast, dann ist vermutlich die am wenigsten Voraussetzungen hat, die wahre. Also die, die am wenigsten Erklärungen noch braucht, damit du etwas erklärt bist.
Ja. Und die Scholastik ist dem, was entstanden, frühes Mittelalter?
Ja, also sowieso. 11. bis 13. Jahrhundert, so in dieser Zeit.
Und wie kann man das vielleicht zusammenfassen? Was ist denn wichtig gewesen, oder mit was haben sich die Scholastiker auseinandergesetzt? Was ist denn ihr Fokus?
Also, man hat eigentlich wollen, nicht mehr müssen stillschweigend das übernehmen, was die Kirche einfach sagt. Man hat wollen, den Glauben denkend durchdringen. Und damals ist auch der Aristoteles neu entdeckt worden via Cordoba, also via die muslimische Tradition in Spanien. Plötzlich hat man den Schüler von Platon entdeckt und hat gemerkt, hey, das passt so gut zusammen zum christlichen Denken und hat das dann integriert. Und am Anfang von dieser ganzen Bewegung, den möchte ich noch erwähnen, der Petrus Abelardus, der hat ein Buch geschrieben, «Sic et non», «Ja und Nein».
Ja.
Und dort hat er 158 Widersprüche, die er gefunden hat bei den Kirchenvätern und in der Bibel, hat er aufgelistet. Und dann sagt er, das kann man nur klären, wenn man anfängt zu denken. Jetzt muss man interpretativ an die Texte herangehen und dazu muss man denken. Er hat also eigentlich gesagt, das, was die Autorität einfach behauptet, das muss man auch denkerisch durchdringen können.
Also und nicht einfach nur schlucken, sondern
genau,
selber.
Also wir haben ja einen Kopf und ja, den muss man brauchen. Etwas anderes noch schnell, was haben die wollen? Der Thomas, eben mein heißgeliebter Thomas, Thomas von Aquin, da die Summa Theologiae, also die berühmte Zusammenfassung ja, von der damaligen Theologie. Dort schreibt der Thomas häufig, Augustin, also die Bibel sagt, und dann kommt Augustin kommentiert, Hieronymus kommentiert, ich aber sage. Das Schöne daran ist, dann, wenn der Augustin oder der Hieronymus beschreibt, die eine andere Meinung zu dem Bibeltext haben als er, dann schafft er ihre Argumente so sauber raus, wo man häufig, kann man sagen, besser als der Augustin selber sein Argument dargestellt hat.
Also in seiner Kritik erklärt er, was er überhaupt meint.
Ja, ja, so wunderbar. Das heisst, also ich lehre aus dem heraus, wenn ich argumentiere, darf ich nicht den Gegner klein machen, schlecht darstellen, verzehren, sondern ich muss sogar seinen Kalt fürholen, weil wir wollen ja die Wahrheit finden. Mhm. Und das ist nur möglich, wenn ich den anderen nicht verzerrt darstelle, sondern möglichst mich mühe, das sein Argument ganz ernst zu nehmen.
Und
das,
verstehe, ja,
und das lehre ich beim Thomas von Aquin, wie wunderbar er das gemacht hat. Also wenn man argumentiert, darf man nicht einfach nur seine Argumente bringen und den Gegner klein machen. Nein, schon lasse ich klärt, die Wahrheit suchen ist wichtiger, als dass ich gewinne.
Ja. Also wir haben dann gleich in unserem Diskurs, wenn wir uns eigentlich uneinig sind, das gleiche Ziel, die Ware irgendwie rauszuschälen.
Genau, ja.
Wir haben's, also du hast es vorher auch schon gesagt, die Kirche hat ja lange vorgegeben, was man glauben sollte, weil es, ja, und unser ganz allgemeines Weltbild ist sehr stark geprägt von dem, was die Kirche gesagt hat. Heute ist das ja ein bisschen anders. Es ist jetzt nicht so, dass man immer gerade die Kirche geht, fragen, wenn man irgendwie ein politisches oder gesellschaftliches Problem hat. Also der Wahrheitsanspruch, ist teilweise eher so ein bisschen veraltet, dass man findet, in der Postmoderne, ja, mit dem haben wir, an dem haben wir nicht mehr so Freude. Was hat das für Folgen, die Veränderung, dass wir jetzt in so einem anderen Weltbild sind, andere Gesellschaft haben, mhm, anders mit Wahrheit auch umgehen?
Also, Moderne, sagen wir, das Zentrale von der Moderne ist der Pluralismus.
Mhm.
Plötzlich triffst du auf Leute, die ganz andere Weltanschauungen haben. Und der Hauerwasser, das ist ein amerikanischer Theologe, hat mal gesagt, das fängt an dort, wo während dem Gottesdienst am Sonntagmorgen im Dorf irgendwo in Kansas das Kino aufgemacht hat, wo man nicht nur eine Möglichkeit hat, den Morgen zu verbringen, sondern und heute, ich meine, durch die Migration, durch die elektronischen Medien, jeder Mensch heutzutage ist mit x verschiedenen Weltanschauungen konfrontiert. Man nennt das kognitive Kontamination. Und in dieser Situation gibt es natürlich, du hast gefragt nach den Folgen, gibt es ganz verschiedene Reaktionsmöglichkeiten, weil im reinen Pluralismus leben ist schwierig. Das ist einem, tut einem nicht gut.
Mhm.
Und da gibt es Leute, die sagen, okay, ich sage jetzt mal verkürzt, ich werde ein Fundamentalist, ich erkläre die Welt mit drei Sätzen. Und das sieht man ja auch, in dieser unsicheren Zeit haben die Parteien an den Rändern Zulauf, weil die erklären die Welt mit ein paar Slogans.
Und man kann sagen, alle anderen sind falsch.
Ganz genau.
Wir haben's
ja,
richtig.
Und das gibt eine gewisse Sicherheit wieder. Mhm. Ideologien und Fundamentalismen nehmen zu in so einer unsicheren Zeit. Die zweite Reaktionsmöglichkeit ist die, ich lasse die Welt Welt sein, ist mir doch egal, was draussen passiert. Ich werde ein Konsumist konsumieren, mhm, oder ich ziehe mich in meine Innerlichkeit zurück. Ich tue ein bisschen worshipen, aber ich gehe nicht mehr abstimmen. Die Welt interessiert mich nicht mehr. Und die dritte, für die plädiere ich natürlich, wäre dann, ich will das an einem Bibelvers festmachen, der gefällt mir so ungemein, Jesaja 7,9, der Luther übersetzt, glaubst du nicht, so bleibst du nicht.
Mhm.
Und Glauben und Bleiben haben die gleiche hebräische Wortwurzel. Und so kann dann die Hoffnung für alle übersetzen, wenn euch der Glaube an mich, also Gott, nicht hält, dann hält euch gar nichts mehr. Also, wenn ihr euch nicht an Gott festmacht, dann habt ihr einfach keinen Halt mehr, sagt der Vers. So bedeutet das, dass Glauben Orientierung und Halt finden bei Gott. Und das ist ein Prozess. Das ist nicht so einfach. Ich vergesse das nicht mehr. Ich bin mal an einem Vortrag gewesen. Das ist ein Doktor, Professor, ein Wirtschafter, hat uns 30 Minuten die Wirtschaft um die Ohren gehauen und am Schluss sagt er, verstehen Sie noch, haben Sie noch die Übersicht? Und dann haben sie gesagt, wir auch nicht. Und dann sagt er, hören Sie zu. Was ist die vernünftigste Handlung, wenn Sie die Übersicht verloren haben? Halten Sie sich an den Mächtigsten. Und dann hat er von Gott angefangen zu reden.
In der Wirtschaft?
Ja. Also, ganz erstaunt gewesen. Also, glauben, also, als Festhalten an etwas, wo fest ist.
Aber wie mache ich denn das? Also, auf eine gesunde Art, dass es eben nicht ein fundamentalistisches, ich mache mich da fest und alles andere ist eben falsch, das, wo ja der erste Weg war. Sondern wie ist es denn, wie kann ich da produktiv Halt finden, ohne dass ich alles andere klein mache?
Ja, das
wie finde ich überhaupt Halt für Gott?
Ja, das ist nicht so leicht. Also, ich würde mal sagen, Glaube ist ja im Sinn von Vertrauen. Immer wieder einen Vertrauensschritt wagen. Ich habe vor Jahrzehnten das einmal gemacht und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann offenbart er dich mir. Und langsam ist etwas gewachsen, wo ich jetzt über die Jahrzehnte muss sagen, mal, es hat mir Halt gegeben. So einen Halt, also ich sage jetzt einmal, ich habe Halt gefunden im Wissen, der liebt mich. Mhm. Der, der die Welt erfunden hat, der liebt mich. Und das gibt mir eine Freiheit, auch wenn ich die Übersicht verloren habe, wenn ich nicht alles weiss, dass ich dann trotzdem nicht muss kopfscheuch werden, sondern kann, ich sage jetzt mal, in einer gewissen Fröhlichkeit leben, weil ich den Halt habe. Ich bin an einem Ort verortet. Und das ist das, was ich dann auch, ich sage es mal, jeden Morgen mache. Ich schlage meinen Pflock ein, dass er hebt. Dann habe ich aber eine lange Schnur, wo ich dran gebunden bin. Ich kann ein riesiges Gebiet abgrasen, ohne dass ich mich verlieren muss, ohne dass ich Angst habe vor der Unendlichkeit, vor der, ja, das ist für mich ein ganz wichtiger Schritt, also immer wieder zu Gott zurückkehren. Und das ist einmal passiert als erster Schritt. Und seitdem muss ich sagen, ja, es hat
sich gelohnt.
Hat sich gelohnt, ja.
Also, da muss man auch keine Angst haben von dieser pluralistischen Welt, weil man wie weiss, wo
genau,
man zurückgeht.
Weil man einen Halt hat. Ja.
Jetzt, wir haben es vorher schon ein bisschen gehabt, Glauben und Denken, häufig wird das auch so ein bisschen als Gegensatz gegenübergestellt. Ja, gerade so im allgemeinen Diskurs vielleicht, dass man eben dort auch glaubt, wo man nicht weiss. Und in dem Kontext stehen sie dann fast einmal so ein bisschen, ja, als wäre Glaube ja etwas Minderwertiges. Oder jetzt auch, dass man sagt, ja, es überfordert mich, die ganzen vielen verschiedenen Waren, ich gehe jetzt einfach halt zurück, weil es einfacher ist. Was sagst du zu dem? Ist das nicht einfach eine Notlösung, weil alles andere komplizierter wäre?
Ja, einerseits eben, das wäre der Konsumist oder der Rückzug in die Innerlichkeit. Ja. Ich mache ein Beispiel. Was ist der Unterschied zwischen Glauben und Wissen? Jetzt Glauben im biblischen Sinn. Mhm. Warum weiss ich, dass es Elektronen gibt?
Ja, mir hat das, glaube ich, auch mal mein Lehrer erzählt.
Genau. Ja, der Lehrer hat es mir gesagt, ich habe es ihm geglaubt. Mhm. Irgendwann später konnte ich dann Experimente können selber machen. Und die habe ich sogar in der Schule, ich habe ein paar Stunden Chemie immer unterrichtet, aber da konnte ich den Schülern zeigen, dass man die Spur von der Existenz, man hat die Elektronen selber gesehen, man hört, die sind so klein. Ja. Man weiss nicht, wie gross das sind. Punktförmig. Also, kleiner als 10 minus 19 Zentimeter. Aber wie auch immer. Also, man hat Spuren von denen können nachweisen. Mhm. Und seitdem kann ich mit grosser Überzeugung sagen, ich weiss, dass es Elektronen gibt. Ja, wie weiss ich, dass es einen Gott gibt? Ist genau gleich passiert. Ich habe diesen Leuten geglaubt, vertraut, die erzählt haben, ihnen sei Gott begegnet. Jetzt, um die Elektronen zu finden, muss ich ein Experiment machen, wo mir die Elektronen aufdrängen. Mhm. Ich kann also nicht Elektronen mit Hammer und Zange suchen. Das ist zu grob.
Das falsche Werkzeug.
Genau.
Ja.
Mit mir also das Elektron sagt mir etwa, was ich, wenn ich schon eine Ahnung habe, wie es aussieht, was ich muss machen. Mhm. Und das Gleiche bei Gott, wenn ich dann frage, die behaupten, sie seien der Spur von Gott begegnet, ja, was muss ich machen? Und dann sagen die mir alle, vertrauen. Vertrauen wir mal und fangen an, vielleicht zuerst, als ob es ihn gäbe, hypothetisch, danach zu leben. Und im Verlauf der Zeit wirst du merken, jawohl, ich habe die Spuren von Gott immer wieder entdeckt in meinem Leben. Es gibt so viele Momente, wo ich vernünftigerweise nicht anders deuten kann, als dass Gott gegenwärtig ist.
Also man macht einfach mal einen Testlauf, schaut, ob es sich bewährt eigentlich.
Ich würde sagen, ganz genau.
Ob die Theorie in der Praxis standhält.
Das ist aus hebräischem Wahrheitsverständnis. Wahrheit ist nicht etwas, was man erkennt, sondern was man tut. Und im Tun zeigt sich dann, es verhebt. Und das Wissen, das ich jetzt habe, dass es Elektronen gibt, ist also auf keine Art und Weise gewisser für mich innen, als der Glaube, dass da Gott existiert. Ich will damit eben zeigen, weil die Gewissheit, wo wächst in mir, die hängt jetzt nicht vom Wort ab, Glauben oder Wissen.
Ja.
Also darum ist eigentlich der Ansatz, die gegeneinander ausspielen, ja, das ist ein Leerlauf.
Macht keinen Sinn. Ja, wichtig oder zentral ist ja in dem Ganzen, wer das mit der Wahrheit. Oder die Wahrheit, gibt es jetzt die Elektrode oder nicht, gibt es Gott oder nicht. Aber vielleicht muss man da ja auch noch schnell drüber reden, was ist Wahrheit überhaupt genau? Also gibt es überhaupt Wahrheit oder sagen wir am Schluss, es ist alles nur eine Frage von der Perspektive oder vom gesellschaftlichen Kontext und wir haben unsere Wahrheit und in 30 Jahren ist sie anders. Wie würdest du sagen, was ist Wahrheit?
Ja, also gut. Die Frage, was ist Wahrheit, sagt schon der Pilatus beim Gerichtsverfahren gegen Jesus.
Ja.
Der Pilatus hat eine Wahrheit, Jesus hat eine Wahrheit, die Juden haben eine Wahrheit. Aber
also Wahrheit darüber, wer Jesus ist.
Ja, und was jetzt da richtig und falsch ist. Und Pilatus muss entscheiden, also seine philosophische Ausbildung, vielleicht als Römer, dass Wahrheit relativ ist, das hilft ihm auch nicht. Er muss entscheiden. Es geht um Leben und Tod von dem Jesus. Also die Frage nach der Wahrheit ist auch heutzutage noch sehr komplex. Also es gibt ganzen Haufen verschiedene Wahrheitsverständnisse, Definitionen mit Vor- und Nachteilen je. Ich mache jetzt die Abkürzung, weil das würde unseren Podcast da weit sprengen.
Das wäre dann für
das wäre das nächste philosophische Podcast. Wahrheit würde ich jetzt einfach mal sagen, ist dann, wenn mein Denken, meine Auffassung, meine Annahmen mit der Wirklichkeit übereinstimmen.
Mhm.
Was ist Wirklichkeit und was heisst übereinstimmen? Das ist wieder ein riesen Fragekomplex. Also jetzt würde ich also aber trotzdem sagen, ja, alle Wahrheitserkenntnisse ist immer auch perspektivisch prägt. Also meine Sicht auf die Welt prägt die Wahrheit. Und auch meine Herkunft, der Kontext vor allem prägt auch mein Wahrheitsverständnis. Und dennoch, wenn man dann so weit geht und wegen diesen Begrenzungen sagt, es gibt keine Wahrheit, es ist alles relativ, dann würde ich sagen, nein, da kann ich nicht mitgehen. Ich würde also sagen, nein, es gibt eine Wahrheit. Aber ich würde mit denen Einverständnis zeigen, die sagen, es ist schwierig, immer wieder die Wahrheit zu entdecken. Also der Habermas, der deutsche Philosoph, sagt einmal, im Gespräch miteinander ist die Möglichkeit, der Wahrheit auf die Spur kommt. Ich finde das mindestens ein vernünftigen Ansatz.
Was wäre dann die Gefahr, wenn wir jetzt sagen, ja, Wahrheit, das ist eigentlich nur subjektiv, es bringt es gar nicht, die eine Wahrheit zu, das gibt es gar nicht.
Also einerseits, jeder, der das behauptet, würde ich auf die Bank schicken, auf seine Bank. Und wenn er dann immer noch der Meinung ist, dass, ja, für mich stimmt's, dass ich jetzt 5000 Stutz im Konto habe, und für den Bankbeamten der sagt halt, nein, meine Meinung ist, sie haben nichts. Dann wird jeder bei dieser Frage auf eine absolute Wahrheit pochen.
Ja.
Das heisst, es gibt so viele Lebenssituationen, wo man gar nicht kann relativistische Wahrheitsverständnis leben. Ist unmöglich.
Ja.
Aber die Folge von dem, wenn wir nicht mehr gemeinsam eine allgemeingültige Wahrheit suchen in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, nur schon auch in einer Nähe, dann schwindet eigentlich letztlich das gegenseitige Vertrauen, weil ja nichts mehr gilt. Nichts mehr kann man sich festmachen daran. Und wenn kein Vertrauen mehr da ist, dann funktioniert keine Gemeinschaft mehr.
Man kann sich auf nichts verlassen.
Ja, dann funktioniert die Gemeinschaft nicht. Und da kommt mir in den Sinn, das machen gewisse Machthaber ganz bewusst. Die Wahrheit verschleiern, weil der Machiavelli, der mittelalterliche Geschichtsphilosoph, könnte man sagen, der sagt einmal, wenn du die Angst der Menschen beherrschst, dann hast du Macht.
Mhm.
Und wenn natürlich Chaos ausbricht, wenn nichts mehr gilt, dann nimmt exponentiell dazu, nimmt Angst, nimmt zu, vom gewöhnlichen Bürger. Und das wird ausgenutzt von Leuten, die wirklich im Internet und überall die Wahrheit verschleiern, ich sage jetzt mal, das Internet zuschiessen mit einfach irgendwelchen Fake News, die du am Anfang gesagt hast, wo man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, gar nicht mehr versteht, wo könnte jetzt Wahrheit überhaupt sein. Und das macht eigentlich das Zusammenleben letztlich kaputt. Und so muss man immer wieder fragen, wem nützt das Wahrheitskonzept, das da verkauft wird? Weil die Kirche hat doch das auch gemacht. Andere Leute, sie hat dann die Hölle heiß geführt, damit sie die Gläubigen unterdrücken kann
mit
und so
Angst.
Macht hat.
Ja. Jetzt gehen wir vielleicht von dem noch schnell einen Schritt weiter zum noch etwas anderem. Und zwar würde ich gerne von dir noch wissen, inwiefern kann dann das Denken für unseren Zugang sind zu Gott?
Es gibt eine lange Geschichte eben von der christlichen Philosophie, vom christlichen Denker, Augustin, Thomas von Aquin, bis heute zu weiss nicht wem. Und in dieser Tradition hat es immer wieder Leute gegeben, die Gottesbeweis gefahren haben. Mhm. Durch die ganze Kirchengeschichte durch. Wobei, man darf nicht vergessen, die meinen nicht, dass man jetzt Gott absolut kann beweisen kann. Für die ist immer klar, unser Denken kann Gott nicht umfassen. Also ein Gottes, absoluter Gottesbeweis, der einfach für jeden, der den gehört, zum Glauben führen muss, das gibt's nicht. Also, aber es sind alles vernünftige Erklärungen, dass da ein Gott dahinter ist.
Also, dass es Sinn macht, dass es einen Gott
gibt. Genau. Ja. Und aus dieser Geschichte, ich habe mal eine längere Arbeit geschrieben über all die Gottesbeweise, die es gibt. Und ich würde darum den steilen Satz wagen, alle Welterklärungsmodelle, die davon ausgehen, dass kein Gott existiert, sind weniger erklärungsmächtig als die Hypothese, da ist ein Gott hinter allem. Und wenn man natürlich so einen Satz sagt, dann muss man auch anfangen zu denken. Dann ist eben das Denken ein Zugang zum, ich sage es mal, vernunftgemäß eine gewisse Sicherheit zu gewinnen. Alles andere macht keinen Sinn zu behaupten, es gibt keinen Gott. Die Kosmologie, also wie ist die Welt entstanden? Anthropologie, wer ist der Mensch? Also wenn der Mensch einfach ein Zufallsprodukt ist, was ist die Folge davon? Mhm. Also all diese Folgen, denkt das einmal durch, wenn es keinen Gott gibt. Der Nietzsche hat das mal gemacht.
Ja.
Dann gibt's kein Wahrheit mehr. Also, dann gibt's kein Wahrheitsverständnis mehr. Wo willst du etwas festmachen, wenn alles relativ ist? Und so weiter. Also, ja. da lohnt sich einmal, das durchzudenken. Und da habe ich zum Beispiel sehr viel gelernt beim Nietzsche, dem grossen atheistischen Philosoph, der einfach einmal zu Boden denkt, was ist, wenn kein Gott ist.
Und dann ist eben nicht mehr so viel.
Nein.
Ich habe das in meinem eigenen Philosophiestudium, die Erfahrung, ist das ja eigentlich eine wichtige Erkenntnis gewesen für mich, dass ich gemerkt habe, all die verschiedenen Welterklärungen, Weltanschauungen haben eben mindestens so viele Lücken, ja, für so Schlusszeichen, als, ja, also, oder Erklärungsnot, wie mir eigentlich auch.
Ja, ja. Ich habe jahrelang, Debatten geführt, ganz bewusst, also wir von der VBG haben das organisiert, irgendeinen atheistischen Professor gefragt und dann ich auf der anderen Seite und in der Mitte vielleicht Ladina Spiess als Gesprächsleiterin, haben sie aufeinander losgelassen. Und in diesen Debatten habe ich immer gemerkt, sie haben schwächere Argumente. Meistens kommen einfach Slogan. Und wenn man dann fragt, ja, warum? Was ist der Beweis? Wie kommen sie drauf? Dann kommt nichts mehr.
Von wo kommt denn die Angst, wenn man jetzt sagt, ja, eigentlich, man kann gute Gründe finden dafür, dass es ein Gott ist. Es ist eigentlich nicht nur unlogisch oder so. Von wo kommt denn gleich die Angst immer wieder, dass die Wissenschaft eine Bedrohung ist für den Glauben? Also, man hört doch, dass immer wieder, Wissenschaft gegen den Glauben oder umgekehrt, dass man sagt, ja, wenn Religion stark wird, dann ist es eine Gefahr für die Wissenschaft. Ja. Von wo kommt denn das?
Ja, weil auf beiden Seiten Übergriffigkeiten stattgefunden haben. Also, wenn eine Wissenschaft, ich rede jetzt mal von den Naturwissenschaften, übergriffig wird und sie meint, sie können ihr Phänomen erklären, die gar nicht in ihren Bereich gehören, dann passiert das und umgekehrt auch. Aber die Angst ist eigentlich letztlich unbegründet, weil es gibt namhafte Forscherinnen und Forscher, die auch Jesus Christus bekennen. Also, der Falke ist ja gerade letztes Mal, glaubt, der Rudi Josuran hat ihn interviewt, der, der das erste Mal ein schwarzes Loch fotografiert hat mit seiner Crew. Oder der Nobelpreisträger, glaube vor 2 Jahren, der Anton Zeilinger. Das ist der Quantenphysiker in Wien. Ein ganz braver Christ, der sagt, ja, nein, also die Hypothese, dass da ein Gott dahinter ist, die macht viel mehr Sinn als die anderen und so weiter. Also, das sind nicht irgendwelche kleinen, einfach brave Gläubige, die noch am Rand ein bisschen Wissenschaft betreiben. Das sind Spitzenforscher. So sagt euch der Max Planck, der Begründer von der Quantentheorie, sagt, der erste Schluck aus der Wissenschaft macht atheistisch. Wenn man aber das Glas ausgetrunken hat, begegnet man am Boden vom Glas Gott. Also, ein schöner Satz. Also, vielleicht noch die andere Seite. Du hast auch die andere Seite erwähnt, wo in den 30er Jahren der Jesuitenpater, der auch noch Astronom war, das erste Mal von einem Urknall geredet hat. Die Welt hat einen Anfang. Es ist nicht ewig. Mhm. Was ist passiert? Die Sowjetunion hat verboten, über Urknall weiterzuforschen und zu schreiben, weil, wenn die Welt einen Anfang hat, dann hat irgendwie Gott plötzlich einen Fuß in der Tür.
Ja.
Wenn die Welt nicht ewig ist, ja, wer hat denn angefangen?
Hat woher den
kommt das
gegeben?
Alles? Ja, also es gibt eben namhafte Argumente. Kalamisten sind Muslims im Mittelalter, die das Kalam-Argument gebracht haben, dass eigentlich, wenn es einen Anfang hat, dann muss jemand da sein, der den Anfang verursacht hat. Und dann haben die Atheisten natürlich gar keine Freude daran gehabt. Ja.
Jetzt, wenn wir das ein bisschen runterbrechen auf uns, wir sind jetzt vielleicht nicht alle so in der Forschung tätig, dass wir da gerade schwarze Löcher finden und Urknall beweisen oder so. Wie sollen wir uns persönlich auf die Suche machen nach der Wahrheit? Gerade jetzt, in einer Zeit, wo es so viele unterschiedliche Informationskanäle gibt, wo ich von allen Ecken der Welt irgendwie kann das Weltbild anzapfen oder davon lernen, wie mache ich mich auf die Suche nach der Wahrheit?
Das Erste ist einmal, ich denke, einfach eine Grundentscheidung. Will ich die Wahrheit suchen oder will ich meine Vorurteile, meine theologischen Konstrukte festhalten, weil sie mir Sicherheit geben?
Mhm.
Die Wahrheit kann mir entgegenkommen aus ganz verschiedenen Ecken, auch aus der Wissenschaft. Sogar aus atheistischen Kreisen kann mir die Wahrheit entgegenkommen. Ich muss offen sein, in dem Sinn, hören. Und das Beste ist natürlich, ich brauche ein Bild von der Landkarte. Ich habe eine Landkarte, das ist nicht Wirklichkeit. Es ist eine Abbildung von der Wirklichkeit. Und die Landkarte muss ich aber immer wieder an der Wirklichkeit überprüfen. Stimmt es noch?
Mhm.
Ist die Straße noch da? Sonst laufe ich irgendwo in die Pampa raus. Das heisst, ich muss immer wieder auch mit Menschen ins Gespräch kommen. Stimmt meine Weltanschauung noch? Stimmen meine Vorstellungen über Gott? Also, ich würde zum Beispiel den Leuten eben empfehlen, lesen wieder mal ein Buch. Das könnte helfen. Und dann für uns auch auf der Wahrheitssuche. Jetzt für uns, meine VBG, da haben wir ein Konzept, das wir über Jahre immer wieder gelehrt haben, nämlich integriertes Christsein. Das heisst, das ist so ein Slogan. Das heisst, wir haben dort drei grundsätzliche Fragen. Ist das, was ich denke, tue und so weiter, gottgerecht?
Mhm.
Ist es menschengerecht? Und ist es auch sachgerecht?
Mhm.
Und das gehört zusammen. Wenn ich nur nach gottgerecht frage, bin ich in der Gefahr, irgendein Schwärmer zu werden, der nicht mehr mit der Welt in Verbindung ist. Wenn ich nur nach sachgerecht frage, dann gibt es eigentlich nur noch das Menschenmögliche. Dann gibt es kein Wunder mehr.
Ja.
Und wenn ich nur noch nach menschengerechten frage, dann frage ich nicht mehr, gibt es eigentlich eine Wahrheit, sondern sind wir im völligen Relativismus. Jeder Mensch hat eine andere Meinung. Also darum, die drei Fragen gehören zusammen. Also ich finde das immer noch, sage ich mal, ein sehr gutes Modell, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.
Also vielleicht können wir da mal schnell ein bisschen zusammenfassen. Also Glauben und Denken, das ist eigentlich kein Widerspruch.
Nein.
Oder nicht eigentlich, das ist kein Widerspruch. Ja. Das ist irgendwie ein Fehlschluss, dass man das Gefühl hat, das eine schließt das andere aus. Die Scholastiker haben es relativ früh schon oder schon im 11. Jahrhundert gezeigt, dass man sich eben denkend mit dem Glauben kann auseinandersetzen und dass man im Denken sogar Gott auch finden kann.
Ja.
Also dass man kann merken, es gibt logische Gründe, warum es Sinn machen kann, dass es einen Gott gibt. Es gibt in der Wissenschaft auch Hinweise darauf, dass eben da ein Schöpfer ist, jemand, der das alles angestoßen hat. Das gehört sehr wohl zusammen und das macht Sinn.
Ja.
Und das heisst, dass es auch für uns immer wieder Sinn macht, nach Wahrheit zu suchen, miteinander,
ja.
Auch im Gespräch mit Leuten, die anders denken vielleicht. Und eben, dass man auch offen ist, dass man die eigenen Gedanken immer wieder prüfen soll, an dem, wo ist,
ja.
Ob das wirklich übereinstimmt.
Ja, eindeutig, ja.
Ist das so?
Ja, also ein Glaube, der um seine Begründung kennt, also gute Gründe, es gibt gute Gründe zu glauben, dass ein Gott ist. Und sogar noch, dass Jesus Christus sein Sohn ist und so weiter. Ein Glauben, der seine Gründe kennt, aber auch seine Grenzen, denke ich, ist eine gute Voraussetzung, um in dieser pluralistischen Welt, die wir heute haben, einfach in einer gewissen Freiheit und Leichtigkeit trotzdem zu leben, ohne müssen Fundamentalist oder Konsumist werden. Ich finde das wirklich... Ein sehr einladendes Konzept zum Leben. Macht dein Leben an Gott fest.
Also, weil ich muss ja dann keine Angst haben, wenn jemand meinen Glauben in Frage stellt. Weil ich kann sagen, es gibt ja Antworten.
Ja, ja.
Aber ich muss auch nicht alles mit der Bibel erklären, weil es gibt Sachen.
Kann ich ja gar nicht. Ja.
Es ist ja nicht so umfassend. Ja. Jetzt von dieser ganzen Theorie machen wir auch noch mal einen Schritt in die Praxis, in den Alltag. Was gibst du uns heute für eine Übung mit? Wie können wir die scholastische Tradition umsetzen in unserem Alltag in den nächsten Wochen?
Also das Erste ist für mich, leset wieder mal ein Buch, wo vielleicht der Glaube denkerisch durchdringt, erklärt. Ein Vorschlag, der Stefan Lange hat ein Büchlein rausgegeben, das ist ein Mittelschullehrer in Deutschland, Stefan Lange, begründet Glauben. Mhm. Ist gut lesbar und er fängt mit der Kosmologie an, also warum gibt es überhaupt das Universum, wer hat geknallt beim Urknall und so weiter, bis hin zu der Frage von Jesus Christus. Sehr sauber durchdenkt, nicht, ich sage es mal, fromm abgehoben, aber auch nicht zu philosophisch. Also Stefan Lange, begründet Glauben.
Und sonst für die, die ein bisschen höher sind, Thomas von Aquin.
Ja,
das ja dann ein gut. Bisschen
es gibt deutsche Übersetzungen, das ist ein dreibändiges Werk. Also dort würde ich dann Kontragentiles, dort setzen sich mit Völkern, die nicht glauben, auseinander. Das ist dann eher, die Summa ist dann leswert. Aber vielleicht, sonst C.S. Lewis, Pardon, ich bin Christ, ist immer noch ein Klassiker. Also es gibt ganz einen Haufen gute Bücher.
Also Tipp Nummer 1, Bücher lesen.
Ja, der zweite Tipp ist, schreib doch einmal auf, wo du Fragen hast. Wo etwas im Glauben für dich nicht stimmt. Weil es ist schwierig, etwas zu glauben, das ich dann auch intellektuell nicht nachvollziehen kann. Mhm. Und dann, geh zum Pfarrer, zur Pfarrerin und stell die Fragen zum Klären. Also, ich habe jetzt gerade in der Ferien ein kleines theologisches Büchlein gelesen und dort drin hat einer einen Aufsatz geschrieben zur Erbsünde. Das Konzept von der Erbsünde ist ja irgendwie quer in der Welt heutzutage. Mhm. Also, der Augustin hat noch gesagt, durch Sexualität wird das vererbt. Aber das ist Quatsch. Aber einfach, was ist mit dieser Erbsünde? Und das ist so gut erklärt dort drin. Und ich muss sagen, ja, das Konzept macht tief Sinn auch heute. Also, einfach darum, mit offenen Fragen zu Leuten gehen. Und lasst doch die Fragen nicht einfach anstehen, bis es irgendwo mal rebelt und man das Gefühl hat, ja, der ganze Glauben ist ein Seich. Nein, der Glaube.
Der Mut hat, ja, die Frage zu stellen.
Durchdringen, Denker ist, ja. Ja.
Danke vielmals, Felix.
Bitte.
Einmal mehr für deine Ausführungen. Und ihr dürft eure Fragen auch sehr gerne uns schreiben, natürlich. Und wir tun die auch gerne integrieren. Also danke auch euch fürs Zuhören. Viel Spass auch mit den Übungen der Woche. Und wir sehen uns, hören uns in 2 Wochen wieder.
2 Wochen, genau.
Macht's gut.
Okay.
Glauben und Denken ist kein Widerspruch. Sie ergänzt sich und Gott lässt sich sehr wohl auch denkerisch entdecken. Es ist darum wichtig, dass wir uns immer wieder auf die Suche machen nach der Wahrheit und Gründe suchen für unsere Sicht auf die Welt. Also im Gespräch bleiben miteinander, Fragen stellen und unsere eigene Position auch immer mal wieder prüfen. Das kann man zum Beispiel machen, indem man Bücher liest. Wir haben es vorher gehört. Und die Bücher, die Felix erwähnt hat, und auch die Fenster zum Sonntagssendung mit dem Astrophysiker Heino Falke, habe ich euch noch in den Shownotes verlinkt. Und dann nimmt es mich auch noch Wunder, wie das bei euch so aussieht. Fällt euch das grundsätzlich leicht, euch selber zu hinterfragen oder euren Glauben? Oder wie sucht ihr Wahrheit? Schreibt uns sehr gerne eure Fragen und Gedanken. Es nimmt uns Wunder, was ihr auch für Erfahrungen mit unserer Übung vor der Woche gemacht habt oder wo ihr selber noch ungelöste Fragen an Glauben habt. Wir freuen uns, von euch zu hören. Danke vielmals fürs Zuhören. Macht's gut und hebt euch Sorge. Glauben und Denken. Gott suchen, Spiritualität leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz in Zusammenarbeit mit der VBG.